HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Von seinem Arbeitstisch im kleinen Büro in Mainz blickt der Gemeinderabbiner Aaron Ranwernikowski auf zahlreiche jüdische Zeitungen und Bücher, die sich am Nebentisch stapeln und nur durch ein Widerhorn, das zum jüdischen Ritual gehört, zusammengehalten werden. Er schaut auf ein Gemälde eines Rabbiners mit weißem Bart, der sich mit einem Gebetsschal umhüllt.
In der modernen Welt kann ein Rabbiner sich nicht mehr hinter seinen Büchern verstecken. Er braucht Wissen, aber er braucht auch kommunikative Fähigkeiten. Deswegen glaube ich, dass man heute gar nicht anders kann, ja, als ausgewogen zu leben, das Spirituelle sicherlich in sich zu behalten, aber auch offen zu sein für das andere.
Dennoch schwärmt Rabbiner Wernikowski von den spirituellen Giganten des Mittelalters. Zum Beispiel vom Begründer der mittelalterlichen Tradition in Mainz, dessen Namen auf Hebräisch die silberne Tür des Gemeindezentrums schmückt.
Meor Hagola, Bet Knesset, Magenza.
Und was heißt das?
Meor Hagola heißt so viel wie die Leuchte des Exils, Synagoge, Mainz. Mainz hieß früher Magenza.
Warum Magenza? Warum nicht Mainz?
Weil Magenza ist der Name der Stadt Mainz, der sich in der jüdischen Tradition des alten Mainzer Judentums so etabliert hat. Als sozusagen die Stadt, die auch ein Magen sein soll, ein Schutz sein soll für die jüdische Gemeinschaft. Magen heißt so viel wie ein Schutz oder ein Schutzschild.
Auf Hebräisch?
Auf Hebräisch, ganz genau.
Wenn Sie an Meor Hagola denken, welche Inspiration bekommen Sie von ihm?
Wenn ich an das Wort Meor Hagola denke, so denke ich sofort an den Menschen. Das ist Rabbi Gershon ben Yehuda, der in der Geschichte des jüdischen Mainz zu den wichtigsten Protagonisten des alten Judentums zählt. So nannte ihn die jüdische Gemeinschaft, ja. Er war für sie das Licht der Diaspora.
Rabbiner Gershon ben Yehuda, der um 960 in Frankreich geboren wurde, gründete das geistige jüdische Zentrum in Mainz und schuf eine jüdische Religionsschule, eine Yeshiva. Um das Jahr 1000 versammelte er hier prominente Rabbiner, die wichtige Vorschriften verfassten.
Er schrieb die Takanot. Takanot sind im Grunde genommen religionsrechtliche Änderungen oder auch Reformen, Bestimmungen, die von autorisierten Gelehrten und Rabbinern vorgenommen werden dürfen, was sehr selten passiert.
In seinem Büro scheint Wernikowski unsere intellektuelle Zeitreise zu genießen, die so anders ist als seine tägliche Arbeit mit seinen wenigläubigen Gemeindemitgliedern. Der Rabbi erläutert einige Bestimmungen von Gershom, die bis heute Bestand haben.
Rabbi Gershon ben Yehuda, also die Leuchte des Exils, hat die Polygamie abgeschafft und gleichzeitig auch das Recht der Frau sehr gestärkt. Das heißt, das jüdische Familienrecht, wenn man so will, ein Stück weit auch modernisiert. Indem zum Beispiel beschlossen wurde, dass außer der Abschaffung der Polygamie, also dass die Vielehe verboten ist, ein Mann kann nur eine Frau heiraten, eine Frau auch nicht gegen ihren Willen geschieden werden darf, was nach Torarecht sehr wohl möglich ist.
Manche jüdische Männer wollten offensichtlich auf ihr biblisches Recht der Vielehe nicht verzichten. Aus diesem Grund bestrafte die Rabbinersynode die Polygamie mit einem Bann durch die entsprechende jüdische Gemeinde. Dieses Verbot bildete die Grundlage für die Gesetze zur Eheschließung und Scheidung im heutigen Israel und gilt dort auch für Nichtjuden. Ein weiteres Thema verbindet die mittelalterlichen Verordnungen in Mainz mit der heutigen jüdischen Gemeinde: die Sicherheit. Der Weg zu Wernikowski führt über einen hermetisch abgeriegelten Raum, wo man sich dem Pförtner vorstellen muss. Die Gefahr für die Juden im damaligen Magenza ging jedoch von den Regenten aus. Im Jahr 1012 beispielsweise wurden alle Mainzer Juden durch den römisch-deutschen Kaiser Heinrich II. Vertrieben. Aus Angst ließ sich sogar der Sohn des legendären Rabbiners Gershom taufen. Um sich in diesen gefährlichen Zeiten zu schützen, erließen die jüdischen Gelehrten Richtlinien gegen alle Gemeindemitglieder, die andere Juden oder deren Eigentum an Nichtjuden auslieferten. Diese Regeln nannte man auf Hebräisch Takanot Moser, Vorschriften gegen Auslieferer.
Takanot Moser sind der Versuch gewesen, die jüdische Gemeinschaft von innen zu festigen gegen Bedrohung von außen, indem man gesagt hat, dass der Moser ist im Grunde genommen ein jüdischer Verräter, der ein jüdisches Gemeindemitglied an die Regierung, ja, das kann auch ein Fürst sein oder ein Herzog, ja, oder später einmal eine sozusagen nicht-jüdische Polizeieinheit dieser Obrigkeit verrät, wo Juden sich aufhalten, die gesucht werden, in dem Wissen, dass diesen Menschen etwas Schlimmes passieren kann, bis hin zu Folter und Tod.
So jemand wurde zum Beispiel aus der Synagoge ausgeschlossen, durfte nicht als Zeuge vor einem jüdischen Gericht auftreten und für den Fall, dass er Tora-Bücher geschrieben hatte, durfte man diese nicht mehr verwenden. Aber darf man einen Mosser sogar töten? Und galten diese Vorschriften nur in der Diaspora, wo Juden unter ständiger Bedrohung lebten? Oder gelten sie auch im Staat Israel?
In jeder Religion haben sie die Gefahr des Missbrauchs. Deswegen, weil Religionen anfällig sind für Fundamentalismus. Das heißt, für Menschen, die den Gedanken sozusagen des Religiösen so übersteigen, bis die menschliche Würde verletzt oder sogar ganz vernichtet wird. Und sich auch zu Menschen erheben wollen, die bestimmen, welcher Mensch zu leben hat und welcher nicht zu leben hat, aufgrund ihrer eigenen Interpretation. Es ist richtig, dass in dem Falle von Yigal Amir, der Mörder des israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin, ein Mensch war, der der Meinung war, dass der Ministerpräsident jemand ist, der nicht mehr zu leben hat, weil er jüdisches Leben sozusagen ausliefert an die arabischen oder palästinensischen Feinde und deswegen ermordet werden muss.
Nur wenige Monate nach ihrer Vertreibung im Jahre 1012 durften die Mainzer Juden zurückkehren, auch Rabbiner Gershom. Er verstarb in Mainz entweder 1028 oder 1040. Sein Grabstein zieht bis heute Anhänger an. Zu diesem Grab am Friedhof am Judensand führt mich Andreas Lehnert, Professor für Judaistik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, zu dessen Forschungsschwerpunkten die Inschriftenkunde jüdischer Grabsteine gehört. Andreas Lehnert öffnet die Eingangstür des Denkmalfriedhofs, den Schlüssel bekommt man von der jüdischen Gemeinde, und wir laufen auf der grünen Wiese den Hügel hinunter. Zwischen den Bäumen liegen alte Grabsteine mit hebräischen Schriften zerstreut, teilweise mit Moos bedeckt. An dieser Stelle war der Friedhof der Judengemeinde bis zu seiner Auflösung 1436. Danach wurde er entweiht. Die Grabsteine wurden abgeräumt und zum Teil als Baumaterial bei der Stadtbefestigung verwendet. Daher ruht kein einziger Tote unter den knapp 200 Grabsteinen.
Der Denkmalfriedhof wurde 1926 eingerichtet und auf ihm sind gesammelt alle Steine, die hier im Stadtgebiet bei Ausgrabungen, Straßenbauarbeiten und Abrissarbeiten gefunden worden sind. Schon im 19. Jahrhundert hat man sehr viele Steine wiederentdeckt, die im Mittelalter vom Friedhof geraubt worden sind und heute eben so eine Art Museum darstellen. Man weiß nicht genau, wo hier wer begraben ist. Die Steine sind auch nicht nach Jerusalem ausgerichtet, wie auf jüdischen Friedhöfen üblicherweise, sondern sie sind in einer Art Parcours aufgestellt, sodass man sehr schön da entlang schreiten kann.
Zum Beispiel zur Grabstätte des berühmten Rabbiners Gershom.
Das ist also der Erinnerungsstein an den Grabstein für Rabbeinu Gershom. Der Stein ist wahrscheinlich schon im 15. Jahrhundert verloren gegangen. Und man hat dann, nachdem die Juden zurückkehren durften, wieder einen Erinnerungsstein für ihn aufgerichtet. Es ist relativ selten, dass so etwas gemacht wurde. Aber für Rabbeinu Gershom, der für das aschkenasische Judentum eine überragende Bedeutung hatte und für Magenza, für das mittelalterliche jüdische Mainz, immer noch die wichtigste Identifikationsfigur ist, hat man diesen Stein aufgerichtet. Und hier steht also zur Huzaf Lesechar Gershom Bar Jehuda. Also es heißt nur Fels aufgerichtet zum Gedenken an. Es ist kein wirklicher Grabstein, deswegen kann man auch nicht eigentlich davon ausgehen, dass hier ausgerechnet sein Grab war. Die genaue Stelle ist heute nicht mehr bekannt. Dennoch, Sie sehen das an den Quitteln und an den Steinen und an den Jahrzeitlichtern, die hier aufgestellt werden. Es ist ein Ort, wo viele hinkommen und beten, daran erinnern eben, dass hier dieser große Gelehrte begraben liegt.
Das stört die Anhänger des Rabbiners Gershom nicht, zu denen auch sephardische Juden gehören, wie Andreas Lehnert anhand des kleinen Glasschranks neben dem Grab sofort erkennt.
Das ist für Jahrzeitlichter, da kann man also solche kleinen Lämpchen aufstellen, Teelichter. Das ist eigentlich erst seit 2 Jahren, glaube ich, Das entspricht eher sfardischem Brauch, dass man also hier das auch mehr und mehr zu einem Makom Kadosh macht, einem heiligen Ort.
Und dieses Steinchen und die Zettel?
Das sind Quittel, so wie man sie aus Jerusalem vom Kotel kennt, dass man dort Bitten für die Seelen von Verstorbenen etwa oder für Familienangehörige festhält und sich erhofft, dass der Gelehrte dann eben ein gutes Wort im Jenseits dafür einlegt.
Was bedeutet das für Sie persönlich, hier zu stehen?
Ich bin mir dessen bewusst, dass das wirklich einer der Gründer der aschkenasisch-jüdischen Tradition war, im 11. Jahrhundert.
Zurück in seinem Büro an der Universität. Hier steht ein Grabstein aus dem Mittelalter, den Andreas Lehnert von seinem Vorgänger geerbt hat. Der Professor hebt eine wichtige Bestimmung des Rabbiners Gershom von vor 1000 Jahren hervor.
Dass das Briefgeheimnis gilt, also dass man Nachrichten, die man einem Boten übergibt, nicht von diesem Boten gelesen werden. Auch das hat weitreichende Konsequenzen natürlich gehabt.
Durch solche bahnbrechenden Bestimmungen wurden die Religionsschule in Mainz und später auch die in Worms bald international bekannt. Vor allem aber durch Rabbiner Shlomo ben Yitzchak, der Rashi genannt wird. Rashi war der bekannteste jüdische Kommentator der Bibel und des babylonischen Talmuds überhaupt. Gemeinderabbiner Aharon Ran-Wernikowski.
Für mich ist Rashi ein Gelehrter, der Immenses geleistet hat, als jemand, der selber den Talmud studiert hat und bis heute den Talmud auch lernt. Dass es für mich nicht verständlich ist, wie ein Mensch ein solches Werk interpretieren kann. Es ist eine unglaubliche geistige Leistung.
Rashis Wirkungsstätten in Worms sollen als Weltkulturerbe anerkannt werden. Um dieses Ziel zu verwirklichen, zog die Historikerin Susanne Urban nach Worms, wo sie als Geschäftsführerin des Schumstädtevereins arbeitet. Dieser Verein organisiert den Welterbeantrag von Speyer, Worms und Mainz bei der UNESCO. An einem Sommertag treffe ich Susanne Urban vor der alten Synagoge in Worms.
Das waren drei Gemeinden, die sich fast zeitgleich in allen drei Städten gründeten, wobei Mainz so die Muttergemeinde war. Und wir reden jetzt so vom 11. Jahrhundert, als Juden in die drei Städte geholt wurden, zum Teil von Bischöfen, weil man die Stadt eben entwickeln wollte. Dann verbanden sich die drei Städte zu einem Gemeindebund, der sehr einzigartig ist.
Susanne Urban führt mich zur alten Synagoge in Worms, die 1034 hier gebaut und später mehrmals zerstört wurde. Zuletzt vollständig durch die Nazis in der Reichspogromnacht 1938. Die Synagoge wurde bis 1961 dank einer Initiative von Wormser Bürgern unter Verwendung von Überresten wieder aufgebaut.
Ja, wir stehen jetzt in dem ersten Gebäude der Wormser Synagoge. Lassen wir erstmal jemanden reinkommen. The museum is around the corner.
Im sogenannten Rashi-Haus. Ein amerikanischer Tourist eilt in die Synagoge, denn draußen begann es gerade stark zu regnen.
Where did you come from?
New Jersey.
And especially to see Rashi's house?
Yes.
How important is it for you?
Der Pilot Charles Dadun aus New Jersey kam von Frankfurt gerade mit dem Taxi nach Worms, weil er Rashi verehrt. Der Gelehrte sei für ihn sehr wichtig, weil er die schweren aramäischen Texte aus dem Talmud auf einem verständlichen Hebräisch kommentiert hat, dass auch Laien sie gut verstehen können. Ich sage ihm, er scheint sehr viel über Rashi zu wissen. Wenn man jüdisch ist und die Tora studiert, geht das nicht ohne Rashi, antwortet Charles Dadun, der aus Marokko stammt. Ist Rashi, der bekannteste aschkenasische Gelehrte, auch für einen sephardischen Juden so wichtig? Rashi sei multidimensional und genauso wichtig für sephardische Juden wie für aschkenasische, sagt Dadun. Rashi einigt alle Menschen, weil seine Interpretationen so kraftvoll seien und für alle gelten. Dadun selbst lernt viel Tora und Talmud und ohne Rashi würde er nichts verstehen. Und die meisten von uns auch nicht, fügt er hinzu. Vom Antrag, auch wegen der Synagoge, in der wir stehen, zur Anerkennung als Weltkulturerbe, weiß Dadun nichts. Zu seinem Kulturerbe, sagt er, gehöre es genauso wie Abrahams Grabstätte. Dennoch ist der Tourist vom Besuch in diese Synagoge, die er mit Rashi verbindet, sichtbar gerührt. Für Dadun ist die Existenz dieser Synagoge trotz der Shoah ein Wunder. Heilige Städte wie dieses Herz des Judentums könne man nicht zerstören. Und diese Heiligkeit kommt durch Rashi. Bei Pogromen im Jahr 1096 ermordeten Kreuzritter zahlreiche Juden und zerstörten die Religionsschulen in Mainz und Worms, an denen Raschi 20, 30 Jahre zuvor studiert hatte. Leichen ermordeter Juden wurden in den Rhein geworfen und überlebende Juden wurden im Rhein zwangsgetauft.
Es ist durchaus so, dass man sagen kann, dass nach den Kreuzzügen der Rhein auch durch die ganzen Zwangstaufen im Fluss unrein war, um dort eine rituelle Reinheit zu erlangen.
Im Jahre 1184 wurde daher neben der Synagoge in Worms eines der ältesten erhaltenen Ritualbäder, Mikwe, eingeweiht. Susanne Urban.
Wir stehen jetzt vor einer Stifterinschrift für die Mikwe. Die Mikwe ist um die Ecke. Und diese Stifterinschrift erzählt halt davon, dass der Stifter einen Weg zum Brunnen gebahnt hatte. Wichtig war eben für die Gemeinde, einen Mikwe zu haben, nicht mehr am Rhein, sondern auf dem Synagogengelände.
Denn der Fluss Rhein galt für Juden nunmehr als unrein. Zurück nach Mainz, zurück zum Denkmalfriedhof. Der Judaist Andreas Lehnert schlendert zwischen den Grabsteinen, als würde er seine alten Freunde besuchen. Stolz entziffert er die alten hebräischen Schriften. Viele Beerdigungen fanden hier in zwei Perioden statt. Unmittelbar nach dem Pogrom im Jahr 1096 ermordeten marodierende Kreuzfahrer auf dem Weg ins Heilige Land rund 2000 Juden. Darüber hinaus nahmen sich hunderte Juden das Leben. Viele Bestattungen wurden durch die Pogrome infolge der großen Pest des Schwarzen Todes 1349 ausgelöst. Die Juden wurden damals als Brunnenvergifter verdammt und grausam ermordet. Viele Mitglieder der damals größten jüdischen Gemeinde in Europa begingen Selbstmord. Ein Gedicht, das nach der jüdischen Tradition infolge des Pogroms 1096 entstand, gehört zur Tradition der jüdischen Magenza. Ich treffe wieder Andreas Lehnert.
Ich bin schon über 15 Jahre jetzt hier und schon als ich nach Mainz berufen wurde, habe ich gemerkt, welche Aura die jüdische Geschichte hier mit der Stadt verbindet. Also wenn man nach Israel fährt und man sagt, man kommt aus Mainz, dann hört man sofort, Magenza. Und das nächste ist dann Unetane Tokev und Rav Amnon und Rashi.
Unesane Tokev, Kedushas Hayom.
Rabbiner Leo Trepp, Jahrgang 1913, wuchs in Mainz auf und konnte rechtzeitig aus Nazi-Deutschland fliehen. Er veröffentlichte 2004 eine Sammlung der längst vergessenen liturgischen Gesänge seiner Geburtsstadt, die bis zur Vernichtung der Gemeinde durch die Nazis über Generationen mündlich überliefert wurden. Zusammen mit dem Kantor Asaf Levitin nahm der inzwischen verstorbene Trepp aus dem Gedächtnis die Gebete seiner Jugend auf, die für ihn das Erbgut seiner Gemeinde waren. Das liturgische Gebet Unetane Tokev bedeutet, lasst uns von der Großartigkeit sprechen. Der Text entstand im Magenza des 10. Jahrhunderts und wird an den hohen jüdischen Feiertagen Rosh Hashanah und Yom Kippur von aschkenasischen Juden in der Synagoge vorgetragen. Unetane Tokev geht auf die wohl bekannteste Legende um den Rabbiner Amnon von Mainz zurück, der um das Jahr 1040 verstarb. Andreas Lehnert erklärt.
Das ist dieses Gebet, was an das Martyrium Rav Amnons erinnert, der während des ersten Kreuzzuges hier in Mainz eben ein schreckliches Martyrium erlitten haben soll. Es wurden ihm die Arme abgehackt und die Beine abgehackt. Und trotz alledem hat er also am Glauben festgehalten und hat dann eben das Unetane Tokev gesprochen, so die Legende. Und dieses Gebet ist eben ein Bekenntnis zu Gott, dessen Gericht immer gerecht ist. Man hat ihn aufgefordert, sich taufen zu lassen und das hat er abgelehnt. Und daraufhin hat man ihn dann gefoltert. Und hat ihn dann, nachdem man ihm schon die Gliedmaßen abgetrennt hat, in die Synagoge getragen. Und dort hat er dann angeblich das Unetane Tokev gesprochen.
Darin erinnert er, dass Gott allein am Yom Kippur bestimmt, wer leben und wer sterben wird. Durch Feuer, Wasser, Schwert, Hunger oder Seuche.
Miva
Manche Forscher datieren den Text später und verbinden ihn mit dem durch Kreuzritter verübten Pogrom 1096. Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie schnell die Juden nach Speyer, Mainz und Worms zurückkehrten. Susanne Urban ist von einer jüdischen Familie aus Worms des Mittelalters besonders begeistert. 1190 wurde der 25-jährige Elazar ben Judah ben Kalonimus, Sohn des Mainzer Rabbiners, in Worms zum Rabbiner ernannt. Er vertrat die Gemeinde Worms auf den Versammlungen der Schumstätte und gründete in Worms eine Yeshiva. Seine Frau Dulcia besuchte die Synagoge, die wir gerade besuchen, täglich. Sie war eine Geschäftsfrau und Geldverleiherin. Mittelalterliche Synagogen wie diese hatten keine eigene Frauenabteilung. Die Frauen beteten in einem ihnen zugewiesenen Teil der gemeinsamen Synagoge. Während des Pogroms von 1196 wurden Dulcia und ihre beiden Töchter von Kreuzfahrern in Worms ermordet. Kurz zuvor verlegten die Wormser Juden ihr Ritualbad, die Mikwe, die früher wohl am Fluss lag, neben die Synagoge. Und 1213 errichtete die Gemeinde die Frauensynagoge.
Wir stehen jetzt in dem ersten Gebäude der Wormser Synagoge und man sieht zwei große gotische Spitzbögen. Und das ist dann der Durchgang zur Frauenschule gewesen, beziehungsweise zuerst war das diese Wand mit Hörschlitzen.
Die Frauenschule wurde so gebaut, dass die Frauen durch die Hörschlitze das Vorlesen aus der Tora gut verfolgen konnten. Durch den neuen Anbau wurde in Worms als Reaktion auf die Pogrome so der Status der jüdischen Frauen als auch die Nähe zu Gott erhöht, sagt Susanne Urban.
Wenn so etwas passiert, dann fragt man sich ja zuerst mal, warum machen Täter sowas? In den jüdischen Gemeinden gab es aber auch Diskussionen, warum ist das uns passiert? Was haben wir falsch gemacht? Und es gab dann sehr viel Diskussion um religiöse oder rituelle Reinheit. Also die Reinheit von Räumen, die Reinheit von Männern und Frauen. Und so hat man sich entschieden, eine eigene Frauenschule zu errichten. Also es war ein Frauenbetraum, Frauenschule, weil es keine Tora-Rollen gab. Es gab aber Vorbeterinnen und Kantorinnen, also höchst modern, aber keine eigens geleiteten Gottesdienste. Man richtete sich nach dem Gottesdienst aus der Hauptsynagoge, sozusagen aus dem Hauptraum. Und diese Frauenschule ist die erste, die wir überhaupt kennen auf der Welt.
Rabbiner Aharon Ran-Wernikowski betont, dass der Begriff liberal im Mittelalter für das Judentum noch nicht existierte und das liberale Judentum erst im 19. Jahrhundert entstand.
Tatsächlich ist es aber so, dass in der Wormser Tradition die aktive Rolle der jüdischen Frauen viel stärker im Vordergrund gestanden hat als vielleicht in anderen Gemeinden. Und wir reden über das Mittelalter, wo Lesen ein Privileg einiger weniger Menschen war. Und hier sehen wir, dass jüdische Frauen lesen konnten, beten konnten, also eine eigene Synagoge hatten mit einer eigenen Kantorin. Und das ist für uns heute natürlich sehr fortschrittlich und liberal.
Rabbiner Wernikowski würde sich sehr freuen, wenn die baulichen Relikte der Schumstätte als Weltkulturerbe anerkannt werden.
Für die Zukunft wünsche ich, dass das Weltkulturerbe uns Juden einen Impuls gibt, uns auch mehr mit unserer Tradition zu beschäftigen und dann dazu führen soll, dass das jüdische Gemeindeleben gestärkt werden soll.
Der Judaistikprofessor Andreas Lehnert wünscht sich:
Durch die internationale Anerkennung wird es natürlich auch leichter, Gelder einzuwerben, aber auch, dass Mainz wieder stärker international wahrgenommen wird als Ort der Forschung und Lehre über das Judentum. Man sollte also nicht nur an Holocaust denken, das ist sehr wichtig, aber es gibt eben auch die positiven Seiten der jüdischen Geschichte, die Errungenschaften, die mit Juden hier verbunden sind.
Susanne Urban fasziniert, wie relevant das mittelalterliche Mainzer Gebet Unetane Tokev auch heute ist, in der Fassung von Leonard Cohen.